ARD.
Zahnpasta ist die einzige Creme, die Pasta genannt wird. Warum ist das so? Wer hat sich das ausgedacht? Das ist eine mögliche Frage für diesen Podcast. Oder aber, gibt's Höhenangst auch bei Tieren? Solche Zahnputzgedanken bekommen hier ein Zuhause und auch eine Antwort.
Kommen Sie Calling, ein Podcast von SWR3.
Es ist ja so, nur in wirklich friedvollen Momenten trauen sich solche schönen und auch absolut nicht überlebensnotwendigen Gedanken an uns heran. Und in diesem Podcast wollen wir diese Gedanken wertschätzen und jetzt wieder arme Experten damit belästigen. Das Schöne ist ja, dass der Geist dieser Gedanken meistens Neugierde ist, würde ich behaupten. Und ich glaube, das ist es auch, warum die Leute, die ich anrufe, jetzt nicht direkt auflegen, weil sie das auch als schöne Eigenschaft ansehen, die belohnt werden soll. Das und halt ein Spritzer Eitelkeit, das gehört natürlich auch noch dazu, dass die Leute sich für sie und ihre Expertise interessieren. So oder so hören wir jetzt gleich wieder drei relativ unvorbereitete Profis, die auf eure driftenden Gedanken antworten. So, vorher aber erst noch Bühne frei für Papa Alex am Keyboard, der euch noch den Link zu meinem Instagram-Profil einsingt. Papa und bitte.
Dann und wann Instagram Konzi_Quent. Schau's mal rein, mein Schatz, bei mir.
So, ich glaube, damit ist das Highlight des Podcasts jetzt schon wieder erreicht. Eigentlich können wir ausschalten. Trotzdem, jetzt erst noch die Frage von Olli. Er hat eine Sprachnachricht eben über Instagram geschickt und will das hier wissen.
Hallo Konzi, hier ist der Olli. Ich hätte da eine Frage, die du mir bestimmt beantworten könntest. Es gibt ja anscheinend für so ziemlich jede alltägliche Situation eine vorgeschriebene Etikette. Und da würde ich gern von dir wissen, in der folgenden Situation. So, du hattest einen One-Night-Stand, aber dein Date will einfach nicht, egal wie oft du höflich so rüberkommen lassen würdest, dass er sich vom Acker machen soll, aber er versteht einfach keinen einzigen deiner Hinweise. Was wäre da die Benimmregel, um diesen zu bitten, gefälligst meine Wohnung zu verlassen?
Danke, Olli, für die Frage. Eine Kniggeregel für den Morgen danach soll also her. Okay, ich möchte an dieser Stelle erstmal positiv rausheben, dass es ja auch nett zugehen soll, augenscheinlich bei dir, Olli, dem Übernachtungsgast, also einfach die Werkstatt zeigen, in der man Tiere ausstopft und dann wird das schon ihr Übriges tun. Das wollen wir nicht. Nein, nein, wir sind lieb, wir bieten erstmal einen Kaffee an. So, jetzt ist aber die Frage, was machen wir danach, wenn es jemand nicht schnallt? Ich bin ja Fan von einem gepflegten Also dann, also am besten noch mit beiden Händen gleichzeitig auf die Oberschenkel klopfen dazu. So, also dann, gell? Aber ist auch ein bisschen schroff. Das ist jetzt nichts für jeden. So, einfach so. Also dann, ist auch ein bisschen schroff, muss man sagen, es muss doch eleganter gehen. Weil ich aber absolut keine Ahnung von Eleganz habe, fragen wir nach bei einem Profi. Emanuel Albert ist Date-Doktor und hat sich mit all diesen Fragen schon beschäftigt. Das weiß ich, weil ich habe mit ihm im Radio bei SWR3 schon mal drüber geredet. Und wir freuen uns jetzt also drauf, dass er so tun darf, als würde er sich an mich erinnern und rufen ihn einfach mal an. Ich habe beim letzten Mal seine Nummer einfach gespeichert. Creepy. So.
Hallo
Emanuel, hier ist der Konzi von SWR3. Ich habe deine Nummer damals aufgehoben. Wir haben schon mal gequatscht. So fangen die schlimmsten Gespräche an, glaube ich.
Wahrscheinlich, genau. Und am nächsten Moment bist du einfach nur ein Billigkunde, der mich abzocken will und Gratis-Tipps haben will.
So ist es.
Verstehe, Konzi.
Du, pass mal auf. Emanuel, ich habe einen Podcast. So schlimm ist es. Du ja auch.
Shit.
Ja, und jetzt habe ich eine Frage bekommen. Ich versuche ja immer Fragen zu beantworten von Leuten, die was wissen wollen. Und ich suche die richtigen Ansprechpartner. Und jetzt habe ich eine Frage und da habe ich an dich gedacht. Emanuel, du kannst dich vielleicht noch an mich erinnern, vielleicht auch nicht. Vielleicht hast du es verdrängt und du hättest recht damit. Wir haben ja schon mal in der SWR3 Morning Show telefoniert und ich habe dich abgespeichert unter der Date Doktor in meinem Handy und so heißt du auch bei YouTube.
So ist es, der Date Doktor. Grüß dich, Konzi. Jetzt kann ich mich vielleicht wieder ein bisschen erinnern.
Ja, du wirst mich neu verfluchen, wenn ich diese Frage weitergegeben habe. Wobei, ich glaube, die kannst du gut beantworten. Pass auf, der Olli hat sich gemeldet. Er fragt, wie man einen One-Night-Stand höflich bittet zu gehen. Also es gab wohl die Situation, ne, dass sich das dann so ein bisschen verzögert hat und dann wird es langsam so ein bisschen unangenehm, aber die andere Person hat es nicht so gemerkt. Aber wie kriegt man das hin? Gibt es da so eine Knigge-Weisheit? Wir alle kennen den Zusatzband des Knigges One-Night-Stands. Wie macht man das?
Der wird hart gehandelt unterm Dresen, weißt du? Also, let's go. Ich stelle mir einfach vor, weil das ist eine komplexe Frage. Der Olli würde mich das im Coaching fragen, würde ich sofort sagen, Olli, pass auf, wir brauchen 3 Schichten. Ganz wichtig, 3 Schichten. Die erste Schicht ist, damit es gut wird, musst du sie verstehen. Was ist das Problem, wenn wir Sex haben, wenn wir kuscheln, dass wir aufmachen? Und leider, wie auch immer, körperlich macht eine Frau tiefer auf, weil sie hat eine höhere Ausschüttung vom Kuschelhormon Oxytocin. Das ist echt krass. Das heißt, mit dem Sex haben Frauen leider einfach aufgrund vom Körper einen höheren Faktor, sich öffnen, sich verlieben. Vielleicht war das für sie nämlich gar kein One-Ascent, sondern sie hat sich die ganze Zeit gedacht, soll ich nicht? Und jetzt hat sie sich geöffnet und denkt, okay, na gut, ich lasse mich mal auf diesen sympathischen Kerl ein. Ne? Nicht wissen, dass ONS, ein One-Night-Stand, hintendran auf sie lauert. Das ist das Erste. Das Erste ist immer, es beginnt mit Empathie. Weil wenn ich Empathie für mein Gegenüber habe, mega krass, dann kann ich alles, was ich anschließend vorhabe, besser machen. Ne? Nichts ist so schlimm, wie wenn ich keine Ahnung habe, wo mein Gegenüber steht. Nun weiß ich also, wo sie steht. Die hat also irgendwie aufgemacht, mehr aufgemacht, als sie gedacht hat. Ist jetzt also an der Stelle vielleicht sogar verlässlicher etc. oder ein bisschen gefühlslosig oder sie ist kein Morgenmensch. Ne? Hallo, so, die braucht einfach noch 3 Tassen Kaffee. Und wenn ich das jetzt weiß, geht's zu Teil 2 Alibi. Ne? Und freu dich auf Teil 3.
Okay, ich bin gespannt, du bist schnell.
Nummer 2 ist, nachdem ich das gerafft habe, erinnere ich mich daran, was ich aber will. Was will ich? Ich will jetzt eigentlich morgens in den Tag starten. Ich bin jetzt mal ganz fair und auch alle Zuhörerinnen möchte ich auch abholen. Vielleicht, Olli, wird ja sogar eine Beziehung draus, weil ihr euch am Wochenende wieder sieht, aber hier und jetzt willst du eigentlich den Tag starten. Das heißt, die Schwierigkeit, die du hast, ist, vielleicht war es am Anfang gar nicht so leicht, überhaupt mit ihr so intim zu werden. Jetzt hat sie sich geöffnet. Du bist am nächsten Morgen, ich denke mal, dass du netter bist, eigentlich hättest du noch einen Kaffee mit ihr getrunken, aber du willst in die Arbeit oder vielleicht bist du auch jemand, der einfach nur plötzlich selbst ein bisschen eine Bindungsangst spürt und sagt, wie werde ich es wieder los? Die hat jetzt diese süßen, weichen, warmen Augen. Und immer wenn ich sage, ich muss arbeiten, nickt die und fragt, wo die Milch für den Kaffee ist. Okay, also zweitens, ich brauche ein Alibi. Alibi ist ganz wichtig, weil wir Menschen hassen, wenn wir einfach so unschöne Wahrheiten ins Gesicht bekommen. Das mögen wir nicht. Und deswegen gibt es einfach Notlügen.
Okay,
ja,
okay, okay.
Ja, so ist das. Es gibt die Notlügen.
Die sind okay, augenscheinlich, höre ich raus.
Die müssen wir hernehmen. Also, wenn du irgendwo zu spät kommst, dann hasst der Raum dich, wenn du sagst, ich bin zu spät. Alle wollen gar nicht, dass du reinkommst. Oh, sorry, Oma ist gestürzt, musst du nochmal den Rollstuhl zurechtschieben. Okay, alles klar, gut, schön, dass du so ein Mensch bist. Also, Notlügen, da gibt es auch Studien zu, begleiten ein wenig das Netz sein im Alltag. Und hier ist es, ich würde in mein Handy schauen oder in meinen Rechner schauen und sagen, oh mein Gott, ah, ich habe ein Meeting übersehen. Sorry, es wäre so schön, jetzt noch gemeinsam den Kaffee zu trinken. Ich muss eigentlich los, ist jetzt ein bisschen doof, weil ist null mein Style, unhöflich zu sein.
Aber Emanuel, es ist doch Sonntag, du hast doch gar kein Meeting, bleib doch bei mir.
Ja, aber wenn du wüsstest, Konzi, leider, mein Opa schneidet einfach immer, auch wenn die Nachbarn sich mega aufregen, sonntags morgens die Hecke. Und dann bin ich wieder der Familienschrat, der nicht gekommen ist. Das ist einfach ein bisschen uncool. Familie ist mir wichtig.
Das ist gut.
Wichtig jetzt, auch wieder bei dem Alibi, ist ganz wichtig, ich möchte kein Arschloch sein. Ich möchte kein Arschloch sein. Wir sind alles Menschen. Und you never know, Beziehungen entstehen nicht aus One-Night-Stands, sondern Beziehungen entstehen daraus, dass man sich kennenlernt. Vielleicht lernt er sie kennen. Und dann ist später die Tür zu, weil er gleich beim One-Night-Stand so ein Arschloch war. Deswegen, ich gehe da ein bisschen rein und sage, hey, oh mein Gott, tut mir total leid, ich hätte gerne, es wäre schön gewesen. Ich muss da dringend hin. Mein Kumpel, sonntags morgens, wir hatten uns eigentlich verabredet zum Laufen, jetzt bin ich zu spät. Shit, ich ärgere mich, tut mir leid. Aber Freundschaften sollte man einfach pflegen. Ja, natürlich, sagen dann immer, und das ist auch richtig so. Und jetzt kommt der dritte Teil. Der dritte Teil ist jetzt die richtige Mischung von Aufstehen, Sportklamotten holen, Sachen, ohne komplett der Wichser zu sein. Und ich halte das für möglich. Also für möglich, das heißt, ich nestle irgendwo an meinen Touren schon rum, ich sage, hey, Schritt für Schritt, wenn sie es hart drauf angelegt hat oder auch Typen teilweise, ich kenne es übrigens auch andersrum.
Ich wollte gerade sagen, ich weiß auch gar nicht, ob wir über Frauen oder Männer reden, aber wir gehen jetzt einfach mal.
Wir wissen es nicht, weil ich habe das in allen Richtungen schon erlebt. Kann also auch ein Mann sein, der da gerade sitzt, kann alles sein, kann auch, ich habe auch erlebt, dass die Frau den Mann nicht rausgekriegt hat. Wer auch immer es gerade ist, ich muss jetzt diese Freundlichkeit haben, während ich aufstehe und auch schon mal zur Tür gehe. Und wenn die Frau oder der Mann, wer auch immer das ist, aber ich gehe mal jetzt von der Frau aus, vom heteronormativen Fall aus, dann ist die Frau vielleicht in dem Moment, wo sie sagt, ja, tut mir leid, also ich muss jetzt schon meine Haare machen und ich muss mich auch noch ein bisschen fertig machen, kann ich noch kurz ins Bad? Und dann bin ich dort, wo ich so ein bisschen, auch so ein bisschen sage, okay, ich würde ihm jetzt kurz schreiben, ist nicht cool, aber 10 Minuten, ist es okay? Und dann meistens sagt jemand, du, ja, 10 Minuten, okay, Logo und so. Aber ich würde nie bei 20 Minuten, ja, dann würde ich sagen, du, 20 kriege ich nicht hin. Das ist einfach Freundschaft, Familie oder Arbeit. Und dann geht's los und jetzt kommt noch ein kleiner Moment. Das ist nämlich der Moment, wo wir zusammen zur Tür gehen. Wir gehen raus, sie muss nach links, dann wäre schön, ich müsste nach rechts. Oder weiß der Himmel was. Und dann gibt es einfach diesen Moment, wo ich einfach sage, hey, total schön, dass wir uns begegnet sind. Drücken, Knutscher. Und dann der Klassiker ist einfach, lass uns schreiben. Und dann muss ich aber Fersengeld geben. Wenn mein Alibi gut ist, versteht ihr, dass ich jetzt die Schrittzahl erhöhe. Ja, es kann natürlich auch die Bindungsangst sein, die gerade mir wirklich so Raketenschuhe verleiht. Aber so würde ich es machen. Was so mein Anliegen ist als Date-Doktor, ist, ich wünsche, dass Menschen glückliche Beziehungen finden und natürlich auch Lösungen, ist natürlich immer, ich will hier einfach kein Geschirr kaputt machen, weil wenn ich später plötzlich die Reue kriege, dann wäre die Tür, wenn man es geschickt und elegant macht, noch offen, sonst ist sie ja meistens komplett zu und kaputt.
Höre ich daraus, dass egal, ob ich jetzt weiß, ob das ein One-Night-Stand bleiben soll oder nicht, in diesem Moment es trotzdem immer gut ist, dann getrennte Wege zu gehen. Aber was ist, wenn sich beide einig sind, dass die Person doch noch bleiben soll, dann ist okay. Dann ist das Lauf der Dinge und es passt vielleicht.
Das ist mega okay. Es gibt ja die schönsten One-Night-Stands, die aus deinem ganzes Wochenende geworden sind. Mhm. Das ist mega okay. Und wenn beide sich der Sache bewusst sind, ich baue trotzdem gerne so ein, zwei Sachen ein. Ich baue gerne ein, wenn es länger geht, dass es was Besonderes ist. Das mag ich. In dem Fall ist es so eine Aussage wie zum Beispiel, hey, eigentlich hatte ich geplant, heute Morgen was das und das zu machen. Aber irgendwie, weißt du was, spontan sein finde ich auch wichtig. Ist gerade irgendwie total cool. Ich mag den Flow und crazy. Aber weißt du was, über den Haufen geschmissen, was ist das Leben? Ich bin da. Indem ich so etwas nochmal extra sage, entsteht so ein Power-Kompliment, so ein Tiefenmoment, der uns einfach eins mehr verbindet. Und jetzt schon knüpfen wir quasi unsere erste Anekdote, die wir später erzählen können. Weil für mich ist immer, wenn so eine Beziehung im Raum steht, dir helfe ich gerne so ein bisschen.
Wir halten fest, Empathie, Alibi und dann so langsam loslegen, das wäre also...
Empathie, Alibi und Aktion. Aktion. Also Empathie, ah klar, ich weiß, wo sie steht. Ja. Nicht einfach so, was macht die da? Alibi, aber eins, was auch greift und dann Aktion und dann bitte einen lieben Abschied, der klar ist.
Mit anderen Worten, wir lügen.
Mit anderen Worten, wir sind den Umständen entsprechend immer noch brückenbauend menschlich.
Lieber Emanuel, wir hören weitere Dating-Tipps von dir in deinem Date-Doktor-Podcast.
Date-Doktor-Emanuel-Podcast und bitte YouTube-Date-Doktor-Emanuel.
Da gibt es natürlich auch alles auf Abruf. Was hast du zuletzt besprochen? Was treibt dich gerade um oder was treibt deine User um?
Oh, was mich gerade umtreibt, also die große Frage zurzeit ist, verrückterweise passt das gar nicht so schlecht hierher. Steht er auf mich? Liebt er mich? Was sind die Zeichen dafür, dass es echt ist oder dass es doch nur Fake ist? So das. Und das andere ist, es gibt Studien, total krass, dass 1/3 von getrennten Beziehungen eigentlich den Ex-Partner zurück wollen und gar keinen neuen wollen. Und deswegen, wie klappt das? Und da habe ich ganze Programme entwickelt, weil da kannst du krass dich weiterentwickeln, während du dafür sorgst, dass du eine neue Runde mit du in schöner, strahlender, attraktiver, mehr Checker, wie du da im Grunde genommen Ex zurück zu einer zweiten Beziehung machen kannst. Das sind die beiden Themen, die uns umtreiben gerade.
Das also bei dir. Hey Emanuel, danke dir für deine Zeit. Ich mache das jetzt einfach so, wie du es mir beigebracht hast. Super lieb von dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe jetzt gleich noch ein weiteres Gespräch hier.
Wir hören voneinander. Wir schreiben uns, ne?
Wir schreiben genau, gell? Also.
Bis dann. Also tschüss. Dann.
Tschüss. Schön war's. Ciao. Tschüss. Tschüss. Der Emanuel. Da rufst du einmal an und bekommst direkt einen 3-Punkte-Plan. Wow. Gut, diese Frage wird er jetzt nicht zum ersten Mal beantwortet haben. Das glauben wir an dieser Stelle, aber ist ganz interessant, ne? Könnte man einfach ehrlich und direkt sein, gäbe es die ganze Frage nicht, aber das ist augenscheinlich keine Gepflogenheit, die sich so schickt. Also muss eine kleine Notlüge her und man muss sich was ausdenken. Heute? Nee, sorry. Ich bringe wieder Waisenkindern das Radfahren bei. Ich kann leider nicht. Sorry, gell? Gute Reise. Also tschüss. So läuft's. Lieber Olli, danke aber für deine Frage und das probier doch vielleicht das nächste Mal aus. Wer weiß, vielleicht hast du ja auch großes Talent und entwickelst daraus dann eine Schauspielkarriere. Who knows? Wir gehen weiter. Die nächste Sprachnachricht, die kommt von Marco.
Hallo Konzi, der Marco hier. Ich habe eine Frage für deinen Podcast und zwar, eine Gurke und eine Zucchini ist doch eigentlich das Gleiche. Warum brät man eine Zucchini in der Pfanne an und eine Gurke nicht? Magst du mir da mal kurz helfen? Danke dir.
Ja, das stimmt. Zucchini sind einfach nur anstrengende Gurken, oder? Also wie so eine Gurke, die gerade aus Bali zurückkam und jetzt einem was über die richtige Lebensgeschwindigkeit erzählt oder so. Ich verliere mich hier. Trotzdem bleibt die Frage natürlich, wer sich das ausgedacht hat, dass man die einen anbrät und die andere einfach nur als Salatgemüse herhalten müssen. Und warum ist da noch keiner drauf gekommen, ist natürlich die Frage. Oder man ist drauf gekommen, Gurken anzubraten und es war einfach nichts. Deswegen machen wir das alle nicht. Vielleicht ist es das. So viele Fragen. Ich weiß aber, wem wir sie stellen können. Jan Hofmann hat für seine vegetarische Küche schon einen Michelin-Stern bekommen und der wird es ja wohl wissen. Und deswegen fragen wir einfach mal den Sternekoch. Los geht's.
Hoffmann.
Hallo Jan, hier ist Konzi. Grüße dich.
Hi.
Hallo, du weißt ja schon ein bisschen was. Es ist so, Marco will wissen, warum man Gurken nicht anbrät, Zucchini aber schon. Und Gurken und Zucchini sind für ihn basically das Gleiche. So, und jetzt kommst du. Du kennst dich aus. Du bist ja quasi als vegetarischer Sternekoch bekannt geworden.
Ja.
So, jetzt sag doch mal, warum brät man Gurken nicht an? Also brät man Gurken wirklich nicht an?
Doch, also ich mache das. Ich habe mir die Frage auch irgendwann mal gestellt.
Ja.
Vor langer Zeit. Und dann habe ich gedacht, jetzt probieren wir es einfach mal aus. Machen wir mal was anderes als einen Gurkensalat. Und Röstaromen sind gut und die Gurke hat, genau wie die Zucchini, viel Wasser, aber trotzdem eine gute Struktur und es schmeckt sogar sehr gut. Also Zucker, Salz, schön goldbraun braten von beiden Seiten. Das ist schon was Feines. Also ist mal was anderes, ja. Das geht schon klar.
Okay, wonach schmeckt das dann? Also ein bisschen so kandiert oder wie soll man sagen?
Ja, es bleibt schon, also die Gurken, also dieser klare Gurkengeschmack, wie man ihn kennt, der geht natürlich ein bisschen verloren. Aber es geht dann schon in die Zucchini-Richtung vom Geschmack her, wie eine gebratene Zucchini. Ich meine, eine rohe Zucchini schmeckt nicht so gut wie eine rohe Gurke, aber sobald man sie brät, dann hat sie auch die Röstaromen und dann schmeckt sie gut. Und bei der Gurke ist es genauso. Also es ist nicht mehr so wie die frische Gurke dann, aber man kann es mit einer gebratenen Zucchini dann vergleichen, geschmacklich.
Man braucht wahrscheinlich einen Gasherd, oder? So viel Wasser, wie da drin ist, muss man ja richtig viel Hitze haben, dass das Wasser auch verdampft. Sonst kocht das ja.
Nee, die Pfanne muss nur gut heiß sein und da... Kannst du es auch am Feuer machen oder auf einem ganz normalen Ceranfeld oder Induktion oder. Pfanne muss gut heiß sein, ein bisschen Öl rein, die Gurke dann rein. Es spritzt halt, ja, weil das Wasser natürlich dann im ersten Moment rausgeht. Aber sobald das angefangen hat zu braten, kommt da auch kein Wasser mehr raus. Dann bleibt die schon saftig innen drin.
Jetzt, wenn du dir die Frage selbst gestellt hast, dann hast du das auch nirgends anders bisher gegessen, oder?
Bisher habe ich sowas nicht, nee.
Macht keiner.
Nee, glaube ich. Ich hoffe. Ich hoffe, dass das nicht so viele machen. Wir haben jetzt tatsächlich gerade einen Gang auf der Karte und das ist eine gebratene oder eine geschmorte Gartengurke mit Blumenkohl, Buttermilch und Dill.
Jan, ich sage jetzt schon ja.
Ja.
Ist ganz interessant, da bist du ja der absolut perfekte Ansprechpartner, weil ich habe auch drüber nachgedacht, ab und zu beim Asiaten oder so, gab es mal so ein bisschen so eine Art Kopfsalat, so im gebratenen Reis, hat man den schon gefunden. Das habe ich noch gedacht, okay, das gibt's vielleicht, aber Gurke noch nicht gesehen. Aber Zucchini zum Beispiel, muss man die nicht auch anbraten? Ist die gesund, wenn man die roh isst überhaupt?
Ja, in Maßen ist alles verträglich. Und okay. Eine rohe Zucchini kann man auch essen, aber ja, es schmeckt halt nicht so gut. Also bei der Zucchini musst du schon ein bisschen was machen. Da ist die Gurke im rohen Zustand schon ja, geschmacksintensiver.
Hey Jan, du kochst ja im Schloss Neuweier und hast auch gerade schon von einer neuen Karte erzählt. Willst du uns noch sagen, wovon du gerade nicht genug kriegst? Warum kommen wir zu dir zum Essen? Was gibt's gerade, wo du einfach Riesenfan bist, was du gut machst?
Puh, also in erster Linie muss ich natürlich hinter der ganzen Karte stehen. Also ich finde alles geil, was wir hier machen. Ich finde es auch immer sehr kreativ, was wir machen. Wir probieren uns aus und entwickeln uns immer weiter. Deswegen ist es so oder so spannend, egal was wir auf der Karte haben. Ja, und es ist halt nichts, was Alltägliches ist. Ja, wir kombinieren Spinat mit Holunder, Vogelmiere mit Mascarpone und Rhabarber. Ja, und das ist immer spannend bei uns. Also es lohnt sich, wenn man Bock auf was Neues hat und uns vertraut, dann sollte man auf jeden Fall mal vorbeikommen. Also wir machen auch mal zum Beispiel Kohlrabi Parfait mit Basilikum im Dessert oder Erdbeeren mit Dill.
Oh wow, okay, das ist echt alles verrückt.
Ja, aber ist geil.
Das ist geil.
Das ist wirklich geil.
Hey Jan, dann haben wir jetzt Bock, bei euch vorbeizukommen im Schloss Neuweier. Dankeschön, dass du Zeit hattest. Wir haben gelernt, also Gurken kann man schon anbraten, traut sich halt nicht jeder, aber du schon.
Genau, ja, wir freuen uns auch. Komm vorbei, auf jeden Fall.
Liebe Grüße zu dir.
Danke, liebe Grüße zurück.
Wir hörten Gemüseenthusiast Jan Hofmann. Gemüsepurist möchte ich ja schon fast sagen. Also, wir können festhalten, eine rohe Zucchini schmeckt nicht so gut wie eine rohe Gurke, aber eine gebratene Gurke schmeckt ungefähr so wie eine gebratene Zucchini. Also für meine Ohren macht das die Gurke jetzt hier zum Gewinner, aber das ist ja kein Wettkampf hier. Darum geht's ja nicht. Es geht natürlich vielmehr darum, den Duschgedanken von Marco zu beantworten und das haben wir ja wohl geschafft. Also, wir wollen festhalten, ja, man kann auch eine Gurke anbraten. Und wenn sich dieser Podcast nicht jetzt schon gelohnt hat, dann weiß ich ja auch nicht. Mit diesem Blick auf die Möglichkeiten unserer Welt möchte ich diese Frage als beantwortet erklären. Und ich sage, lieber Marco, frohes Braten. Instagram.com/konsi-quent, das ist die Adresse für eure Bushaltestellenfragen. Und auch Silvia hat eine Frage durchgeschickt.
Hallo Konsi, hier spricht Silvia. Ich habe eine Frage, die ich mich schon lange frage. Und zwar, wenn ich mit dem Hund Gassi gehe, dann gehen wir über Land. Und auf vielen meiner Gassi-Strecken gehen direkt über dem Weg drüber über Land Stromleitungen. Das heißt, die muss ich unbedingt kreuzen, damit ich wieder zurückkomme. Jetzt ist meine Frage, wenn jetzt ein Gewitter aufkommt, ist die Gefahr, unter diesen Leitungen durchzugehen, größer, da vor einem Blitz getroffen zu werden?
Danke, Silvia. Ich habe mich das ja auch schon ab und zu mal gefragt und dann ist mir aber direkt wieder eingefallen, wie selten ich in der Natur bin und dann war es auch wieder gut. So oder so wollen wir das jetzt klären. Professor Dr. Stefan Tenbohlen sollte doch vom Titel her ausreichen. Er ist Professor für Energieübertragung und Hochspannungstechnik an der Uni Stuttgart und er hat Zeit für uns. Ohne eine Vorab-E-Mail habe ich es jetzt nicht geschafft, ihn zu bekommen, aber er braucht sich ja eh keine Vorbereitung und ich habe auch nicht so viel verraten. Hallo Herr Tenbohlen, willkommen im Podcast.
Ja, hallo Herr Zöller.
Es ist so, ich habe eine Frage von Silvia bekommen. Sie will wissen, wird man in der Nähe von Hochspannungsleitungen leichter von einem Blitz getroffen? Fragt sie sich immer, wenn sie mit dem Hund Gassi geht und ein Gewitter aufzieht. So, jetzt habe ich gedacht, können wir da bei Ihnen mal anrufen und Sie können das doch bestimmt beantworten, oder?
Ja, aber das Gegenteil ist eigentlich eher der Fall. Unter der Hochspannungsleitung werden sie ganz sicherlich nicht direkt vom Blitz getroffen. Also es ist fast noch sicherer als bei Ihnen zu Hause, wenn man unter der Hochspannungsleitung steht.
Die ist ein Blitzableiter oder was quasi für uns?
Ganz genau. Wenn Sie sich mal so eine Hochspannungsleitung anschauen, dann sehen Sie oben an den Mastspitzen immer nochmal ein sogenanntes Erdseil hängen. Dieses Erdseil dient dazu, quasi als Blitzableiter zu wirken, weil man vermeiden möchte, dass der Blitz direkt in die Leiterseile einschlägt. Das sind die Seilen, die da drunter hängen und die auf Hochspannung sind. Und wenn Sie jetzt unter der Leitung stehen, dann wird der Blitz quasi von diesem Erdseil eingefangen und kann Sie nicht mehr treffen. Also Sie sind da rund unter so einer Hochspannungsleitung quasi wie in einem Faradayschen Käfig. Und deswegen ist es unter der Hochspannungsleitung eigentlich erstmal sehr sicher.
Aber der Blitz hat eher Lust auf das Erdseil als auf eine Hochspannungsleitung. Die klingt doch spannender prinzipiell.
Ja, grundsätzlich ist der Blitz zunächst mal, wenn er auf die Erde zurast, blind. Wo er letztendlich einschlägt, hängt von der Beschaffenheit der Erdoberfläche ab. Und zwar zum Beispiel eine Hochspannungsleitung. Da ist oben dieses Erdseil, liegt auf Erdpotenzial und dann bildet sich ein elektrisches Feld darüber aus durch diesen sich annähernden Blitz und dann kommt es dadurch zu einer Entladung. Wenn Sie jetzt auf freiem Feld stehen, würde sich diese Entladung, ich sag mal, von Ihrem Kopf her ausbilden, weil der eine exponierte Stelle ist oder einen Baum zum Beispiel. Das ist für die Entladung, sind diese Dinge alle gleich leitfähig. Und da braucht es also keine Hochspannungsleitung. Das ist für den Blitz eigentlich egal, ob da nun Hochspannung drauf ist oder ob das Erdpotenzial ist. Das Potenzial des Blitzes ist so viel höher, dass das, wie sagt man so schön auf Deutsch, den Kohl nicht fett macht. Und der Effekt ist halt eben dann im Gegenteil. Der Blitz schlägt ins Erdseil ein, aber ganz bestimmt nicht bei demjenigen, der unter diesem Erdseil steht.
Der Blitz ist blind, das hat mir gut gefallen, das klingt wie ein Schlager. Wenn wir jetzt das Ganze jetzt erhöhen wollten, also das hat man ja so in der Schule gelernt, wenn ich jetzt mit einem Hufeisen, mit dem ausgestreckten Arm im Feld stehe, dann habe ich doch die größte Wahrscheinlichkeit, getroffen zu werden, oder?
Wenn Sie im Feld stehen und eben keine Hochspannungsleitung über sich haben.
Ja.
In der Tat, das sollte man nicht machen. Man muss allerdings immer auch ein bisschen eine zweite Sache betrachten, die gerne bei Blitzeinschlägen, ja, ich sag mal, vergessen wird. Die große Gefahr bei einem Blitzeinschlag ist ja nicht so sehr, dass man direkt von dem Blitz getroffen wird, sondern vielmehr, dass man in der Nähe steht, wo ein Blitz einschlägt, weil der Blitzstrom, der fließt über den Erdboden und dadurch bildet sich auf dem Boden, ja, man kann sagen, ein Spannungsabfall. So, und wenn Sie dort jetzt stehen und die Beine etwas weiter auseinanderstehend haben, dann könnte es sein, dass zwischen dem rechten und dem linken Bein eine relativ große Potentialdifferenz, also eine Spannung auftritt. Und die kann so groß sein, dass die sogar tödlich ist. Das ist so der übliche Fall, den man sagt, eine Fußballmannschaft spielt da auf einem Fußballplatz und dann schlägt irgendwo der Blitz in den Flutlichtmasten ein und dann fällt die halbe Mannschaft um. Das ist quasi so eine indirekte Auswirkung des Blitzes. Das ist der sogenannte Potentialtrichter, der sich da ausbildet. Und der ist wiederum gefährlich. Ja? Und deswegen sollte man beim Blitz auch immer oder bei einem Gewitter immer die Beine zusammenstellen und nicht solch einen großen Schritt machen. Wenn wir jetzt wieder auf die Hochspannungsleitung gehen, wäre es ungünstig, direkt am Masten zu stehen, wo die Hochspannungsleitung dran aufgehängt ist. Weil wenn der Blitz oben in das Erdseil einschlägt, fließt der Blitzstrom über den Masten zur Erde ab. Dann bildet sich auf der Erde dieser sogenannte Potentialtrichter. Und wenn Sie dann da breitbeinig stehen würden, dann könnte das gefährlich sein. Ja? Aber die Frage war ja, ob ich direkt vom Blitz getroffen werde. Und das kann unter der Hochspannungsleitung eben nicht passieren.
Ach, Herr Tenbuhl, ich mag das, dass Sie das so genau beantworten können. Vielen Dank für Ihre Zeit und dass Sie uns das alles erklärt haben. Wir können festhalten, wir gehen jetzt nicht unbedingt mit unserem Schmuckamboss im freien Feld spazieren und halten allgemein die Beine zusammen, wenn irgendwo der Blitz einschlägt.
Genau, und wandern am besten unterhalb der Hochspannungstrassen beim Gewitter, dann ist es am sichersten.
Dankeschön, Herr Tenbohlen. Liebe Grüße nach Stuttgart.
Dankeschön, bis dann, tschüss.
Mit dem Campingstuhl im Gewitter unter die Hochspannungsleitung setzen, das ist sicher noch keine gute Idee, aber es ist nicht so unsicher, wie wir dachten. Wissenschaft, einfach was Geiles, oder? Silvia, vielen Dank für die Frage und danke auch fürs Dranbleiben. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast an ausgewählte Leute verteilt und mir eine Sprachnachricht mit euren Zahnputzgedanken schickt. Instagram.com/Konsi_Quent. Ich bin Konsi, ich moderiere die SWR3 Morning Show und das war Konsi Calling. Ich sag bis nächste Woche und nicht vergessen, 5 Sterne gerne hier lassen. Danke, alles Gute, auch privat.
Konsi Calling ist ein Podcast von SWR3 in Zusammenarbeit mit Earli Studios.
Hi, ich bin Vanessa Mai.
Und ich bin Gizem Celik.
Und ich bin Taylor Swift. Naja, nicht ganz. Ich bin die deutsche Stimme von Taylor Swift. Im Podcast Die Taylor Swift Story tauchen Vanessa Mai, erfolgreiche Sängerin und Künstlerin, und Popkulturexpertin und Podcasterin Gizem Celik für und mit euch ein in die Welt einer der größten Popstars unserer Zeit.
It is the era of Taylor Swift.
Taylor Swift is the biggest pop star on the planet right now.
Erdbeben beim Taylor Swift-Konzert.
The Swift Effect, the Taylor Effect.
Etwa 70.000 Fans und die laute Musik sorgten bei diesem Konzert in Seattle für den sogenannten Swiftquake.
The unstoppable Taylor Swift.
Hi, I'm Taylor.
Wie konnte Taylor Swift weltweit so unfassbar erfolgreich und einflussreich werden?
I'm a very spontaneous person.
Dieser Podcast liefert Antworten und Insights für alle Taylor Swift-Fans.
Und alle, die ihre Musik vielleicht nur aus dem Radio kennen.
Wir beleuchten ihre Lyrics, ihre Lovers, ihre Art, Musik zu machen,
ihren Einfluss im Musikbusiness, ihre Marketing-Moves und ihre wirtschaftliche Macht.
Die Taylor Swift Story. Jetzt hören in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts zu hören gibt. Eine Produktion der Flow Media Company im Auftrag von ARD Kultur. Are you ready for it?